Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Freitag, dem 10. Januar. Heute mit den folgenden Themen. Rekordstreik in Frankreich. Seit über einem Monat legt die geplante Rentenreform das Land lahm. Wir haben nachgefragt, wie es nach den jüngsten Protesten um die politische Situation in unserem Nachbarland steht. Dann drohende humanitäre Katastrophe in Haiti. 10 Jahre nach dem verheerenden Erdbeben droht die aktuelle politische Krise, das Gesundheitssystem im Land lahmzulegen. Und es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Dieser stammt heute aus der Feder von Geschichtsstudent Nicolas Kessler und beinhaltet eine etwas improvisierte, aber dennoch knackige Neujahrsansprache.
Nee, halt, stopp, Leute, also ihr könnt mich mal so nicht. Jetzt setzen sich auf diesem Planeten mal alle hin und atmen tief durch. Man kann doch ein Jahrzehnt nicht auf diese Art und Weise beginnen. Können wir nochmal, also einfach bitte zurück auf Feld 1, ja? Das ist sonst zum Davonlaufen. Ihr spinnt doch einfach alle.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Der Kanton Bern soll von der Schweizerischen Nationalbank dieses und nächstes Jahr mehr als doppelt so viel Geld erhalten, wie ursprünglich budgetiert war. Dank der doppelten Gewinnausschüttung der SNB kann sich der Kanton auf insgesamt 160 Millionen zusätzliche Franken freuen. Das berichtet der Bund. Da der kantonale Fonds für die Gewinnausschüttung der Nationalbank bereits voll ist, fließt das Geld nun in die Erfolgsrechnung. Das bedeutet, dass der Kanton nun noch mehr Schulden abbauen kann, als eigentlich geplant war. Für dieses Jahr war bereits ein Schuldenabbau von 160 Millionen Franken eingeplant. Noch besser wäre der Geldsegen für den Kanton Bern allerdings ab 2022. Dann kommen nämlich größere Investitionen auf den Kanton zu, so etwa für den Ausbau des Medizinalstandorts oder für die Berner Fachhochschule. Ins Ausland. Bei einem Flugzeugabsturz in der iranischen Hauptstadt Teheran sind vor ein paar Tagen insgesamt 176 Menschen ums Leben gekommen. Nun verdichten sich die Hinweise darauf, dass die ukrainische Maschine wohl irrtümlich von einer Rakete abgeschossen wurde. Experten halten es für möglich, dass das Passagierflugzeug von der iranischen Luftabwehr fälschlicherweise für ein US-Militärflugzeug gehalten wurde. Im Zuge des Konflikts mit den USA hatte der Iran zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 20 Raketen auf US-Militärbasen im Irak abgefeuert. Medienberichten zufolge haben US-Geheimdienste zudem iranische Funksprüche aufgezeichnet, die den irrtümlichen Abschuss bestätigen. Die ukrainische Unglücksmaschine befand sich offenbar auf dem Weg nach Kiew, als sie kurz nach dem Start von der Rakete getroffen wurde. Daraufhin versuchte der Pilot mit der Maschine noch zurückzufliegen, was aufgrund eines ausgebrochenen Feuers jedoch misslang. Die iranische Regierung hat mittlerweile zugesagt, eine internationale Untersuchung mit Experten aus Frankreich, Kanada und den USA einleiten zu wollen. Fast zeitgleich hat das US-Repräsentantenhaus gestern dafür gestimmt, die Militärbefugnisse von Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran zu begrenzen. Die Abgeordneten stimmten mit 224 zu 194 Stimmen für einen entsprechenden Beschluss, praktisch ohne die Unterstützung der Republikaner. Die Initiative soll Donald Trump daran hindern, im Alleingang einen Krieg mit dem Iran anzufangen. Konkret heißt es in dem Beschluss, dass der Präsident US-Truppen nur noch mit ausdrücklicher Erlaubnis des Kongresses gegen den Iran einsetzen darf. In der syrischen Region Idlib ist gestern nach russischen Angaben ein Waffenstillstand in Kraft getreten. Grund für die Waffenruhe ist vor allem die dramatische humanitäre Situation vor Ort. Das im Nordwesten Syriens gelegene Idlib ist die letzte große Rebellenhochburg in dem Land, in dem seit fast 9 Jahren Bürgerkrieg herrscht. Die Truppen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad sowie russische Streitkräfte hatten dort im vergangenen Jahr mit einer Offensive gegen bestimmte Terrormilizen begonnen. Nach Angaben der Vereinten Nationen hat sich die humanitäre Situation in der Region durch die anhaltende Offensive mittlerweile dramatisch verschlechtert. Zudem endet heute Freitagabend ein Mandat für eine UN-Hilfsmission, von der 3 Millionen notleidende Menschen profitieren würden. Der Weltsicherheitsrat konnte sich bislang nicht auf eine Verlängerung der entsprechenden Resolution einigen. Und damit noch zum Wetter. Morgen Samstag hält sich über dem Flachland sehr Hochnebel. Über 1000 Meter ist es jedoch meist sonnig und mild bei Temperaturen von bis zu 7 Grad. Unter dem Nebel bleibt es mit Biese etwas kühler, bei maximal 5 Grad. Auch am Sonntag erwartet uns im Flachland Nebel, ansonsten zeigt sich jedoch fast überall die Sonne bei Temperaturen zwischen 4 und 6 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Seit über einem Monat regiert in Frankreich der Streik. Selbst über die Feiertage stand der öffentliche Verkehr weitgehend still. Seit Dienstag streiken nun auch die Ölraffinerien. Gestern Donnerstag war erneut landesweiter Generalstreik. Die französischen Gewerkschaften laufen Sturm gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Wer das politische Kräftemessen gewinnt, ist aktuell nicht abzusehen. Gestern, nach der jüngsten Großdemonstration, sprach unsere Inforedaktorin Wilma Rall mit Bernhard Schmid, einem freien Journalisten in Paris.
Bernhard Schmid, seit über einem Monat schon befindet sich Frankreich quasi im Ausnahmezustand. Die Franzosen und Französinnen sind ja bekannt für ihre immense Streikfähigkeit. Trotzdem hat jetzt diese Mobilisierung ein bisher noch nie gesehenes Ausmaß erreicht. Der Bahnstreik ist der längste in der Geschichte Frankreichs. Liegt das jetzt tatsächlich an der geplanten Rentenreform oder doch viel eher an der Person des französischen Präsidenten Emmanuel Macron?
An der Person glaube ich nicht, sondern natürlich an seiner Politik, für die er aber auch nur eine Charaktermaske ist. Macron verfügt über eine Retortenpartei. Das erleichtert es natürlich wahrscheinlich, dass er isoliert ist und nur auf die Besserverdienenden vertrauen kann. Die sogenannte Rentenreform ist natürlich nur ein Auslöser für soziale Unzufriedenheiten, die aber ihre Wurzeln auch in anderen Aspekten seiner Politik, etwa Steuerpolitik, Politik der Umverteilung von unten nach oben, der katastrophalen Vernachlässigung des Gesundheitssystems und so weiter aufweisen.
Sie haben es gesagt, aktuell aber gehen die Leute insbesondere wegen dieser Rentenreform auf die Straße. Aktuell hat ja Frankreich 42 verschiedene Rentensysteme. Macron will diese vereinheitlichen, sodass künftig alle Staatsangestellten in eine Kasse einzahlen. Weiter will er das Mindestrentenalter von heute 62 auf 64 anheben. Wer schon vorher in Rente gehen will, kann das. Er muss aber finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Sind das jetzt im europäischen Vergleich nicht notwendige Reformmaßnahmen, um das französische Rentensystem längerfristig finanzieren zu können?
Also notwendig natürlich sowieso nicht, weil es alles auf gesellschaftlichen Entscheidungen ruht. Die offizielle Begründung für die geplante, in Anführungszeichen, Reform ist ja, die Bevölkerung wird älter, also muss man länger arbeiten. Aber erstens ist es keine Notwendigkeit. Die Leute werden zwar 5 oder 10 Jahre älter als vor 50 Jahren, aber andererseits, wenn man sich anguckt, was in einer Stunde durch eine arbeitende Person produziert wird, dann ist es natürlich nicht ein Faktor plus 10%, sondern um einen Faktor 1:10 größer. Hinzu kommt, dass es ja gar nicht stimmt, dass alle EU-Länder ihr Rentenalter anheben würden. Also natürlich, die herrschenden Eliten versuchen überall einen sozialen Unterbietungswettbewerb, aber Italien unter einer Regierung, an der man als progressiver Mensch sicherlich viel auszusetzen hat, die extreme Rechte einbezog, wurde 2018 das Gegenteil beschlossen, das heißt die Wiederabsenkung des Rentenalters von 67 auf 62. Das heißt, zwangsläufig ist gar nichts. Aber wenn ich zurückkommen darf auf die Ausgangsfrage, sowohl das mit dem Mindestalter 64 als auch die Frage dieser Fusion der 42 Systeme, das sind Oberflächenphänomene, die aber überhaupt nicht den Kern dieser Reform ausmachen. Die entscheidende Stellschraube hängt nämlich gar nicht mit dem Lebensalter zusammen, sondern mit der Zahl der Beitragsjahre.
Genau, das ist ein ziemlich komplexes System, die Berechnung dieser Beitragsjahre. Grundsätzlich ist es so, dass die Renten sinken werden nach dem neuen Berechnungssystem. Am Dienstag starteten jetzt die jüngsten Verhandlungsrunden. Macron zeigte sich im Vorfeld optimistisch, man werde bald einen Kompromiss erzielen. Wie optimistisch sehen Sie diese Verhandlungen?
Also an diesem Kernstück wird sich gar nichts ändern. Das liegt auch nicht auf dem Tisch, sondern was sich andeutet, ist, dass es einen faulen Kompromiss geben könnte zwischen dem Regierungslager und dem, sagen wir mal, rechteren und den größeren Gewerkschaftsdachverbänden. Frankreich weist ja Richtungsgewerkschaften auf. Aber was sich nach derzeitigen Regierungsplänen nicht ändern wird, sondern wozu man die Regierung zwingen müsste, ist, dass sie das, was die entscheidende Verschlechterung ist, vom Tisch nimmt, ist eine dramatische Absenkung der Rentenhöhe. Und daran will sie nicht ran, wenn sie bereit ist, Zugeständnis zu machen, dann auf anderem Gebiet. Aber das ist Blendwerk.
Dann gehen Sie davon aus, dass die Streiks in den kommenden Wochen weitergehen werden?
Auf jeden Fall. Die Tatsache, dass am heutigen Donnerstag, den 9. Januar, die Teilnehmendenzahl wieder zugenommen hat, deutet auch darauf hin. Ein Punkt ist natürlich, dass der Streik auf bestimmten Berufsgruppen vor allem auflastet, also Transportbedienstete. Der Bildungssektor ist stark engagiert und ein Sektor in der chemischen Industrie, nämlich die Raffinerien. Im Wesentlichen tragen diese Bevölkerungsgruppen den Arbeitskampf. Die Restbevölkerung unterstützt mehrheitlich den Ausstand, zahlt zum Teil auch in Solidaritätskassen ein, streikt aber nicht selbst. Die Privatwirtschaft funktioniert also weitgehend. Das ist aber so, wenn natürlich das von bestimmten Berufsgruppen gezogen wird und die Tag für Tag Geld verlieren, dann wird denen natürlich irgendwann die Puste ausgehen. Dadurch, dass jetzt heute schon der Eindruck entdeckt wurde, dass breite Solidarität besteht, das könnte tatsächlich nochmal Rückendeckung geben, um diesen Kampf fortzusetzen.
Bernhard Schmidt ist freier Journalist und Buchautor in Paris. Gleich werfen wir hier im Rabe Info einen Blick nach Haiti, wo sich die medizinische Versorgung der Menschen 10 Jahre nach dem verheerenden Erdbeben erneut massiv verschlechtert hat. Kritik an der aktuellen Krise im Land kommt unter anderem auch von dieser Band hier. Das ist die haitianische Band Lacou Musique mit ihrem Song Tambou Frappe.
Aïe bobo, toi baguette, toi légué. Côté le passé, le fait tout sans vibrer. En dansant, trahit nous l'idémeré. Côté le frappé, le fait tout pour danser. Avec l'outé, chanter liberté. Toute nation en t'est transformée. Sous tête, orteils nous t'a dansé. Mon net connaissé haïtien nous aïe bobo oui dans mon frappe pos nous boublé maman tambou liberté a dans mon frappe pos nous boublé toi tambou m'toi jaye dans mon frappe aïe bobo la gala kaye. Toi baguette, toi légué. Oui. Aïe bobo, la gala gaye. La gaye, la gaye. Aïe bobo, toi baguette, toi légué. Esprit, on tapra l'interpellé. Des salines, mains et défilées. Non, pas besoin qu'on nationalité. Bajou nan ka fou fos nou double. Nou tout kon ki es nou ye. Ou pil maman ak papa liberté. Depi ou proche wap tout kole tan de frè. Paske tambou n'frappe. Aï bobo, yeah. Tambou n'frappe fos nou double. Tambou frappe, fos nou boublé. Toi, tambou. frappé fausse nous goûter. Ou pas qu'on la cou soukri, ou pas qu'on la cou badjo. Pas qu'on route pour al souvenance, pas qu'on est big makaya. Ou pas j'aime qu'on jette de l'eau, pas qu'on zi aï bobo. Bio pas j'aime pilon la cou, ou ap pren poste dans ses vaudou. Ago si, ago la, ago e o. Kote tamboum yo, kote katam yo, kote segou yo. Depi nan Guine, nek kon sa ou. Nek sorti en Afrique, tou kon sa ou. Ago si, ago la, ago e o. Depi nan la kou nou kon sa.
Rabe Info.
Ziemlich genau vor 10 Jahren, am 12. Januar, wurde der karibische Inselstaat Haiti von einem massiven Erdbeben der Stärke 7,0 erschüttert. Über 300.000 Menschen kamen damals ums Leben, viele weitere 100.000 wurden teilweise schwer verletzt. In den Jahren danach starteten unzählige Hilfsorganisationen einen der größten Hilfseinsätze, den die Welt je gesehen hat. Nun aber, 10 Jahre später, haben die meisten medizinischen Organisationen das Land wieder verlassen und Haitis Gesundheitssystem steht Kopf. Angesichts der eskalierenden politischen und wirtschaftlichen Krise droht die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu kollabieren. Das zeigt ein frisch veröffentlichter Bericht der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Die Organisation ist eine der wenigen, welche in Haiti nach wie vor medizinische Hilfe leistet und kürzlich sogar ein neues Spital in der Hauptstadt Port-au-Prince eröffnet hat. Bereits in den ersten paar Wochen suchten mehrere hundert Menschen das Spital auf. Die meisten von ihnen müssen sich wegen gewaltbedingten Verletzungen wie beispielsweise Schusswunden behandeln lassen. Im Einsatz für Ärzte ohne Grenzen stand die letzten paar Wochen und Monate auch der Schweizer Chirurg Thomas Schäfer. Mit ihm sprach ich im Vorfeld dieser Sendung über den drohenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems in Haiti und wollte zunächst von ihm wissen, worauf er denn die dramatische Verschlechterung der medizinischen Versorgung im Land genau zurückführt.
In den letzten 2 Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage extrem verschlechtert in Haiti. Also vor allem im 2018 hat dies angefangen mit steigenden Benzinpreisen. Und dadurch ausgelöst kam eine Welle von wirtschaftlichen Notsituationen, die zu diesen Pay-Lock geführt haben, zu diesen Generalstreiken in den letzten 2 Jahren. Und in dieser Krise hat die Arbeitslosigkeit so sehr zugenommen, dass im Moment wirklich die wirtschaftliche Lage ist verheerend.
Ganz generell gefragt, wie steht es denn heute eigentlich um das Gesundheitssystem in Haiti und wie ist dieses Gesundheitssystem derzeit aufgebaut?
Also das ist einer der Gründe, warum wir als MSF wieder in Haiti mehr tätig geworden sind und jetzt das Spital im November in Tabare neben Port-au-Prince wieder eröffnet haben. Das Problem ist, dass die meisten öffentlichen Spitäler nach diesem Paylock nicht mehr wieder geöffnet haben. Es gibt eines der Universitätsspitäler in Port-au-Prince, welches offen ist. Es gibt ein paar von den privaten Spitälern, die noch funktionieren. Aber selbst die privaten Spitäler sind im Moment fast alle geschlossen. Das heißt, die Haitianer haben keine Möglichkeit, vor allem für schwerwiegende Verletzungen oder Krankheiten Versorgung zu finden.
Sie haben es gerade erwähnt, Ärzte ohne Grenzen hat vor kurzem ein neues Spital eröffnet. Bei dieser Eröffnung waren Sie auch anwesend. Worauf ist denn dieses Spital genau fokussiert oder spezialisiert?
Wir haben ganz strenge Aufnahmekriterien für die Patienten, was zum Teil wirklich schwierig ist für uns auch durchzuführen. Wir haben uns wirklich auf die schwerwiegenden Verletzungen durch Schussverletzungen im Generellen konzentriert, sowie schwere Verkehrsverletzungen mit offenen Frakturen, die die Extremitäten oder den Thorakal- oder Bauchbereich beinhalten. Das Problem ist, dass im Moment sehr viel zufällige Gewalt herrscht in Haiti. Also was ich gesehen habe, sind viele Schießereien, die zwischen wahllosen Gangs und Banden stattfinden und dadurch auch sehr viele Unbeteiligte verletzt werden und dadurch eingeliefert werden.
Wir haben es bereits angesprochen zu Beginn unseres Gesprächs, eben das Land Haiti befindet sich bekanntlich in einer eskalierenden politischen und wirtschaftlichen Krise, die sich sehr direkt auf das Gesundheitssystem auswirkt. Würden Sie sagen, diese Krise, in der sich das Gesundheitssystem Haitis derzeit befindet, steht in einem direkten Zusammenhang mit dem Erdbeben vor 10 Jahren oder sind die Ursachen dafür noch vielfältiger?
Also im Gesamten denke ich, dass es da sehr, sehr viele verschiedene Faktoren gibt, aber trotzdem, dass das Erdbeben, wir wissen, dass das extreme Schäden an der Infrastruktur hervorgehoben hat damals und diese Schäden über die Jahre hinweg einfach nicht adäquat behoben wurden und dadurch auch weiterhin dieses Problem besteht. Wir sehen das in anderen Missionen von MSF, wo wir ein Problem haben mit der Kanalisation, wo wir ein Problem haben mit den generellen Versorgungsstrukturen, die durch irgendwelche Katastrophen oder durch Kriegseinfluss beschädigt wurden. Und das sind langwierige Wiederaufbauarbeiten, die in einem Land wie Haiti einfach nicht stattfinden im Moment. Und deshalb denke ich schon, dass da wirklich auch noch ein Zusammenhang besteht. Haiti ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, glaube ich, ja auch im internationalen Bild. Und jetzt sind die Folgen einfach extrem spürbar. Die Arbeitslosigkeit zum Beispiel, wir haben das selbst festgestellt, als wir das Spital in Tabar eröffnen wollten, haben wir 37.000 Bewerbungen bekommen für 300 Stellen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir konnten also am Schluss weniger als 1% der Bewerbungen überhaupt einstellen oder überhaupt in Frage nehmen für diese Bestellungen.
Sie haben es bereits angesprochen, das Land ist etwas in Vergessenheit geraten. In den vergangenen Jahren sind zudem sehr viele medizinische Hilfsorganisationen aus Haiti wieder weggezogen, haben das Land wieder verlassen. Ärzte ohne Grenzen bildet eine Ausnahme. Liegt dieses Wegziehen denn nun vor allem an der eskalierenden politischen Krise im Land oder stehen hier einfach auch finanzielle Gründe im Vordergrund?
Das ist schwierig zu beantworten und ich kann schlecht für die anderen Hilfsorganisationen sprechen. Aber es ist schon so, dass man natürlich als eine Hilfsorganisation immer auf den Fokus schauen muss, wo werden wir gebraucht, wo können wir auch Geld generieren. Und wenn das natürlich nicht mehr ganz im Fokus ist und man denkt, die Lage hat sich beruhigt, dann ist, wenn man selber nicht mehr viel Spendengelder zur Verfügung hat, auch ganz klar ein Zustand da, wo man sagt, okay, vielleicht müssen wir woanders hin. Ich glaube, man muss sagen, seit der Wirtschaftskrise in 2007, 2008, 2009 sind Spendengelder generell auf der Welt zurückgegangen und ich glaube, alle Hilfsorganisationen spüren das.
Ist die aktuelle Situation in Haiti für das medizinische Personal vor Ort generell überhaupt noch tragbar oder sind die Menschen in diesem Dienstleistungssektor mittlerweile völlig am Anschlag und überfordert?
Das ist eine sehr gute Frage und ich kann sagen, nein, sie sind nicht überfordert. Die Haitianer sind ein stolzes Volk und haben einen sehr guten Weg, mit der Krise umzugehen. Ich meine, leider sieht man das immer wieder in diesen Ländern, sobald es schwierig wird, stehen die Leute auf und arbeiten härter. Die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, unser National Staff, unser nationales Personal, war absolut fantastisch. Die haben durchgehend gearbeitet, aber trotzdem mit einem Lachen im Gesicht, trotzdem mit gutem Mut. Und jeder Patient, wo wir helfen konnten, waren wir alle froh und dann haben auch dementsprechend uns dabei gegenseitig ab und zu gratuliert, weil im medizinischen Bereich muss man sich auf die kleinen Erfolge konzentrieren. Wenn man auf das große Bild schaut, wird man sonst etwas hoffnungslos, denke ich jetzt. Aber wenn man auf den Einzelnen schaut, dann ist da wirklich Hoffnung. Und der einzelne Patient, dem man hilft, das ist großartig. Und das haitianische Personal weiß das und zieht das auch weiterhin durch.
Soweit Thomas Schäfer, Chirurg von Ärzte ohne Grenzen, über die aktuelle humanitäre Situation in Haiti.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Dieser stammt heute aus der Feder von Geschichtsstudent Nicola Kessler und beinhaltet eine etwas improvisierte, aber dennoch knackige Neujahrsansprache.
Ach, das Ding läuft bereits. Also einfach hier reinsprechen, ja. Entschuldig mich. Ja, nein, ich komme ja. Ja, also wo habe ich das nur? Ja, da ist es ja. Da kann es ja losgehen. Respektive ist bereits, hat angefangen. Vor ein paar Tagen. Das 2020. Das neue Dezennium. Ja, jetzt hat's also angefangen. Und wie es angefangen hat. Wie immer zuerst das alte Jahr so richtig zu Tode getrampelt haben wir. Wie Schafe im blinden Herdentrieb sind wir einfach losgestürmt. Ordentliches Zeremoniell hat's auch gegeben. Viele Glückwünsche und frohes Fest und ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. An dieser Stelle ein großes Danke an Onkel Heinz und Tante Susanne. Echt großartig, diese dekorative Vase. Dann noch ordentlich verkatern, weil so richtig heftigen Konsumrausch kriegt man natürlich nur mit großen Mengen Alkohol weg. Toll war das natürlich, aber auch stressig. Jedenfalls nicht erholsam. Und deshalb zuerst noch ein wenig Schlafwandeln. Ist ja auch noch jung dieses Jahrzehnt. Das hat noch Zeit. Auch das mit den guten Vorsätzen, die kann man auch noch morgen beginnen. Oder vielleicht doch besser schnell vergessen. Dann wird das mit dem Scheitern auch gleich schon mal etwas einfacher. So, dann will ich doch erstmal schauen, was da in meiner Abwesenheit so passiert ist. Was haben wir da? Okay, Australien brennt noch immer. Das wäre jetzt eigentlich nicht nötig gewesen. Gut, was noch? Das kann ja eigentlich nur noch besser werden. Aha, Harry und Meghan wollen nicht mehr. Gut, das interessiert eh niemanden wirklich. Findelkind in der Städten. Okay, auch nicht gerade tolle Neuigkeiten. Uiui, die Amis haben. Also der Iran hat. Also Trump will. Nee, das ist ein Witz, oder? Die haben noch alles. Sag mal, spinnen die jetzt alle? Nee, halt, stopp, Leute. Also ihr könnt mich mal so nicht. Jetzt setzen sich auf diesem Planeten mal alle hin und atmen tief durch. Man kann doch ein Jahrzehnt nicht auf diese Art und Weise beginnen. Können wir nochmal, also einfach bitte zurück auf Feld 1, ja? Das ist sonst zum Davonlaufen. Ihr spinnt doch einfach alle.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Freitag, dem 10. Januar. Das nächste aktuelle Info gibt es dann am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Wilma Rall und Nicolas Kessler. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info am Montag wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.